Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir sind mal wieder hier. Es ist heute Mittwoch, der 6. September, und wir nehmen die Folge so um 11:30 Uhr ungefähr auf, dass ihr wisst, auf welchem Informationsstand wir sind. Denn an der Börse, man weiß natürlich nie, was genau passiert. Auch bis zum Hochladen kann immer einiges los sein. Und da seid ihr auf jeden Fall mal so auf dem aktuellen Stand. Wir beginnen heute Thema Autoaktien in Deutschland. Ja, es heißt ja, die deutschen Autobauer haben sämtliche Trends verschlafen, malen sehr düstere Szenarien aus. Entsprechend aktuell sind auch die Bewertungen teilweise, gehen schon die KGVs in die Nuller-Richtung. Also die Unternehmen machen gerade wirklich sehr viele Gewinne teilweise. Einige stehen vielleicht ein bisschen besser da als sonst. Und was könnte man hier dann nun besser zum Thema nehmen als die aktuelle IAA-Ausstellung? Und Michael, du hast dir mal angeschaut. Müssen
Ja.
wir uns große Sorgen um die deutschen Autobauer machen? Was kannst du davon berichten?
Jo, also wenn man auf den Kurs schaut, zum Beispiel bei Volkswagen, muss man sich sehr, sehr große Sorgen machen. BMW, Mercedes, die haben sich ja eigentlich deutlich besser gehalten, auch eine Porsche. Und genau, du hast gesagt, also kurz vorab, ich bin hier kein riesiger Autoexperte. Ich lese viel, kriege auch vieles mit. Ich kriege auch sehr viel Feedback immer über Instagram, weil da auch viele bei Mercedes und Co. arbeiten. Ne? Das ist auch sehr spannend, immer zu sehen, wie auch dort die Stimmung ist und so. Also da habe ich dann schon ein paar Einblicke, aber bin jetzt, wie gesagt, kein ausgewiesener Autoexperte. Aber ich habe mir mal diese Präsentation angeschaut. Da haben sich ja BMW, Mercedes noch Volkswagen nicht lumpen lassen und wollen das Feld nicht den Chinesen noch Tesla kampflos übergeben. Man hat ja irgendwie, du hast gerade gesagt, teilweise so das Gefühl, die Deutschen hätten alles verschlafen, jetzt ist Game Over, die Chinesen überrollen uns, Tesla überrollt uns. Wenn man den Markt, wenn man den Börsenwert von Tesla sieht, da denkt man ja, oder muss man ja fast einpreisen, dass es nur noch einen Hersteller gibt, so ungefähr. Also ganz ehrlich, ganz so schwarz sehe ich da jetzt auch nicht. Na, wir hatten ja wirklich das Problem, dass, glaube ich, die Hersteller zu spät dann wirklich aufs Gaspedal gedrückt haben und da so ein bisschen Leerlauf hatten und Tesla das Feld überlassen haben. Aber wenn man sich jetzt mal diese Tesla, nicht die Tesla, diese BMW-Vision, die neue Klasse anschaut, die soll ja 2025 kommen. Da wurde jetzt so ein, ja, so eine Studie vorgestellt, die ist natürlich noch nicht seriennah, weil wenn man sich da mal so die Spezifikationen anschaut, so das Cockpit anschaut, die Reichweite anschaut, die ganze Software innen drin anschaut, das ist schon echt ein Brett. Und da glaube ich schon, dass man mit Tesla und Co. technisch zumindest ganz gut mithalten kann. Man hat ja jetzt auch bei der Reichweite deutlich aufgeholt, schon jetzt bei den aktuellen Autos. Man hat immer sehr, sehr lang kritisiert, dass die ganze Software sehr, sehr schlecht ist. Und das stimmt auch nicht. Ich weiß nicht, hast du mal so ein Volkswagen ID.3 oder ID.4, was sagst du da mal drin und hast da mal so ein bisschen an diesem Screen rumgespielt zum Beispiel?
Ich bin schon mal in einem ID.3 mit einem Carsharing unterwegs gewesen. Ich bin aber selber nicht gefahren. Also wirkt schon alles so wie so ein Raumschiff innen drin. Also ich war eigentlich auch sehr positiv überrascht tatsächlich, ja. Aber viel mehr, also was man da auch so alles einstellen kann und so, das war schon beeindruckend, ja. Also hat mir persönlich ganz gut gefallen. Aber viel mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Ich bin zum
Ja,
Beispiel auch noch nie in
also
einem
ich glaube,
Tesla
dass
drin.
das große Problem ist, insgesamt, ja, die haben das teilweise nicht schlecht gemacht, aber wenn du das halt, wenn du in einem Tesla zum Beispiel bist und da so rumscrollst, du bist ja auch vom iPhone gewohnt, zoomst du rein, zoomst raus, alles ganz flüssig und das hat leider immer bei dem VW und so nicht gut geklappt und auch die ganze Navigation und so. Fast alle, die ich kenne, nutzen immer lieber Google Maps, ne, bevor man hier irgend so eine Software von Volkswagen nutzt und so. Und ich glaube, da holen sie jetzt langsam wirklich auf. Also das, was BMW jetzt gezeigt hat im Innenraum, war sehr stark. Aber es gab ja auch diese Vorstellung vom neuen CLA, der ich glaube Ende 24 sogar schon kommt. Ja, und das ist natürlich auch noch so ein bisschen nicht ganz die Serie, weil da ist in der Mitte zum Beispiel sieht man dann so einen wassergekühlten Nvidia-Chip, ja, um zu zeigen, dass das Auto halt mit Nvidia-Chips versorgt wird. Wir sprechen nachher kurz über Qualcomm, die sind ja auch Zulieferer. Und ich glaube, und das ist halt auch der Vorteil, Die Autohersteller müssen ja gar nicht alles selber entwickeln. Das haben sie, glaube ich, jetzt auch gemerkt. Das schaffen sie auch gar nicht. Sie haben ja zum Beispiel mit Nvidia ja eine brutale Rechenpower, die sie dann dort reinpacken können. Müssen gar keinen eigenen Chip entwickeln, wie es jetzt zum Beispiel Tesla macht, sondern ja, können dort eben zugreifen und dementsprechend können sie dort tolle Autos produzieren. Und zum Beispiel dieses CLA-Konzept, was jetzt vorgestellt wurde, hat ein 800 Netz, Volt Netz, neues Betriebssystem, MMA-Plattform heißt das, angeblich 750 Kilometer Reichweite, dieses günstiger geworden, die Batterie hat deutlich mehr Power pro Zentimeter sozusagen, ja, sie ist leichter und wie gesagt, ne, das Auto ist noch deutlich effizienter geworden. Also es gibt auf YouTube da natürlich Videos, ich habe es jetzt bei CarManiac mal angeschaut. Sieht schon echt alles ganz cool aus. Ich glaube, die größte Frage, die man sich stellen muss bei der ganzen Geschichte ist, ja, wie viel kostet das alles einfach, ne? Die deutschen Premium-Hersteller haben sich ja jetzt bewusst oben positioniert. Mercedes kickt jetzt sogar die A-Klasse raus und die B-Klasse raus, ja, weil die halt keine Marge liefern und man konkurriert dann wahrscheinlich dann mit den Chinesen und so weiter. Geht halt weiter nach oben. Kann funktionieren, ne? Da sind die Leute bereit, mehr Geld auszugeben, aber sicher ist das natürlich trotzdem alles nicht. Und ich glaube, wenn man sich auch den Aktienkurs anschaut, die größten Probleme hat aktuell wirklich Volkswagen. Die werden komplett aufgerieben. Die Autos sind nicht konkurrenzfähig von den Preisen her. Ich habe gerade eben noch mal hier die Tesla-Seite aufgemacht. Oder auch nicht. Aber auf jeden Fall, wenn du mal das Model 3 jetzt kaufen möchtest, ja, ich glaube, es geht irgendwie ab 42.000 Euro los. Da, wenn du jetzt ein ID.3 dazu Vergleich kaufen möchtest, also ein ID.4, ja, wo ich sage, ja, okay, Reichweite, Fahrverhalten, PS und so, ja, ist Tesla irgendwie schon ein bisschen besser. Da gibt es halt wenig Gründe, so ein ID.3 zu kaufen aktuell, ja. Und das ist, glaube ich, so das große Problem, was Volkswagen hat. Und deswegen ist die Aktie ja auch so brutal billig. Wir hatten jetzt ich glaube, am Freitag war das, eine Abstufung, die die Aktie jetzt nochmal nach unten gedrückt hat. Die UBS senkt Volkswagen auf Sell mit Kursziel 100 Euro nur noch. Wir sind gerade irgendwie bei 108 oder so. Und der Analyst sagt, der Autobauer werde auf globaler Ebene am stärksten bedrängt von der zunehmenden chinesischen Konkurrenz. Der Gegenwind, dem die Wolfsburger auch in Europa durch chinesische Elektroautos ausgesetzt seien, werde am Markt sogar noch unterschätzt. Und jetzt ist so der Punkt. Die Aktie wirkt zwar günstig, doch in den kommenden 1 bis 2 Jahren dürfte sich dies sogar noch zum Negativen wenden. Also wir haben ja einstellige KGVs, aber ja, was bringt's dir bei Volkswagen, so niedriges KGV, wenn die Gewinne zurückgehen, der Gegenwind steigt, beim Aktionär kommt dann halt irgendwie außer ein bisschen Dividende nichts an, weil wieso sollte die Bewertung steigen sozusagen aktuell? Also bei Volkswagen bin ich da weiter echt skeptisch. Bei BMW und bei Mercedes sehe ich sogar vielleicht ganz gute Chancen. Die haben ja auch nur ein KGV von 5 oder so. Und zumindest wenn man den Analysten hier trauen kann, dann sieht es eigentlich in den nächsten Jahren weiter ganz gut aus. Und wenn jetzt wirklich diese neuen Modelle einschlagen, ja, und sie es schaffen, dort ja mit ihrem Premium-Produkt weiter für Aufsehen zu sorgen, dann könnte das zumindest, wenn es ein bisschen weiter runter geht, antizyklisch sogar eine ganz gute Chance sein. Oder wie siehst du die Bewertungen bei den
Ja,
Autobauern?
ich sag halt mal, High-End können wir in Deutschland halt immer noch so wie kaum jemand anderes. Also allen voran Mercedes halt, weil sie sind auch eine der wertvollsten Automarken der Welt. Und es ist halt, ich habe es auch in einem meiner letzten Videos gesagt, es ist halt schon noch sehr mit Prestige verbunden. Also du erzählst deinem Nachbarn natürlich super gerne, ich habe mir einen neuen Mercedes geholt, wenn ich mir einen neuen VW hole. Ja, das ist jetzt nichts unbedingt, mit dem du da groß hausieren gehst, sage ich mal. Und das ist ja nicht nur bei uns in Deutschland so. Mercedes hat ja weltweit diesen Ruf, ja. Und das ist auch, glaube ich, so ihr großer Vorteil dann noch, dass viele halt trotzdem noch den Mercedes eben als ja Statussymbol sehen. Und das ist bei VW eben nicht der Fall. So in dieser, sage ich mal, Käuferschicht, da ist es den Leuten eher egal, ob sie jetzt einen VW haben oder ob sie dann, wenn sie aus China oder einen Tesla zum Beispiel für 5.000 Euro günstiger bekommen, da gucken die nicht so sehr auf die Marke drauf, wie es dann eben im High-End-Sektor ist. Deswegen, ich finde es gerechtfertigt, dass alle gerade sehr niedrige Bewertungskennzahlen haben, weil die nächsten Jahre sehr schwierig werden. Man weiß noch gar nicht, wo das hingehen wird. Auch Mercedes muss diese Transformation dann erstmal schaffen, komplett ins High-End-Modell und dort auch Zahlen abliefern natürlich. Deswegen, das wird eine ganz interessante Geschichte werden. Und da so viele Unsicherheiten gerade mit dabei sind, Unsicherheiten hasst die Börse, für mich vollkommen nachvollziehbar. Wenn ich jetzt aber auf einen der drei Deutschen setzen würde, wäre es bei mir ganz klar Mercedes auf jeden Fall. Ja, also da, weil ich da eben auch sehr viel Potenzial sehe, auch in Form von den Margen und so. Und sie möchten eben immer mehr jetzt ins High-End-Sektor gehen. Und ich glaube, das ist was, das sie wirklich können. Vor allem auch Innenraumausstattung und so. Also jetzt jeder, der mal so in einem etwas neueren Mercedes gesessen ist, die wissen, ja, das kann Mercedes und das können viele andere eben nicht. Ja. Und da muss man sich so ein bisschen auf die Stärken dann einfach beruhen. Und ich glaube, das können sie und ich glaube, da haben sie gute Chancen. Das ist für mich auch so einer der interessantesten Turnaround-Kandidaten, wobei Mercedes ja auch zeitweise nicht so schlecht gelaufen ist. Also ein
Ja,
Turnaround ist
der
natürlich
hält
immer
sich.
relativ, aber vielleicht auch eben mal in neue Bewertungskategorien mal wieder rein könnte. Also wenn man mal sich anschaut, wie eine Ferrari bewertungstechnisch dasteht, wie eine Porsche, also nicht die Holding, sondern der Autobauer dastehen. Diese Luxusautobauer, die stehen schon teilweise in ganz anderen ja, Bewertungsmultiples, wie man so schön sagt. Deswegen, wenn sie die Transformation schaffen, könnte das interessant sein. Ja,
Also
genau.
genau, kurz als Fazit nochmal. Wir haben ja jetzt auch dieses Problem, ne? Ich habe es gestern gelesen, es gab jetzt nochmal im August Rekordzulassungen, vor allen Dingen aus gewerblicher Sicht, ne? Weil da jetzt zum 1. September fällt ja, glaube ich, so eine Steuerermäßigung weg. Das heißt, da wurde nochmal einiges reingeschoben. Die Autobauer profitieren aktuell noch von Auftragsbeständen, die aber eben wie Eis in der Sonne schmilzen, was man so hört. Und mir auch viele, hab's dir, glaube ich, letztes Mal erzählt, ne? Also Privatleute, du findest keinen privaten Käufer im Autohaus aktuell, ne? Das ist kompletter Käuferstreik. Wenn jetzt noch die Gewerblichen auch wegfallen, sieht's nicht gut aus. Das heißt, die nächsten Quartale sehe ich so wie du, die könnten echt problematisch werden. Auch für Mercedes und Co. Aber vielleicht, wenn wir noch einen deutlicheren Rücksetzer sehen, 2024, dann könnte man irgendwann im Laufe des Jahres vielleicht mal antizyklisch Positionen aufbauen. Ja, wenn das die große Frage, gelingt es Mercedes irgendwann auch, sich so im Bereich der Premium-Hersteller Luxus komplett zu positionieren, wo dann kein KGV 5, 6 mehr gezahlt wird, sondern 15, ja, dann hat die Aktie natürlich großes Potenzial. Porsche hat das ja schon. Kann man natürlich auch Porsche sich überlegen, da zu kaufen. Die fällt ja auch gerade so ein bisschen. Aber aktuell ist es, glaube ich, trotzdem so, dass auch eine Mercedes jetzt deutlich leidet. Und die große Frage wird natürlich auch sein, wie gut kommen diese Autos dann, diese neuen E-Autos in China an? Ne? Denn da ist es ja aktuell echt brutal, wie wenig die verkaufen, sind komplett von den Verbrennern abhängig. Also es gibt auf jeden Fall viele Fragezeichen und dieses niedrige KGV, das haben wir auch schon oft gesagt, ist eben immer auch ein Warnzeichen. Ne? Denn es gibt kein Free Lunch an der Börse. KGV von 3 bis 5 deutet wahrscheinlich darauf hin, dass entweder große Gefahr in Zukunft besteht oder dass es halt zumindest alles nicht nachhaltig ist. Und Autogeschäft ist zyklisch und da werden die Gewinne wahrscheinlich auch zurückgehen. Aber ich habe gerade eben mal geschaut, selbst eine Mercedes, egal ob da mal eine Wirtschaftskrise kommt oder Corona, die sind eigentlich mit ihren Margen da schon ganz profitabel und ist eigentlich immer zuletzt eine ganz gute antizyklische Chance gewesen. Wenn es mal schlecht läuft, dass man da mal zugreift und hat ja auch eine schöne Dividende. Deswegen, ich bin ja aktuell nicht drin, aber werde das mal beobachten. Und wenn es, wie gesagt, deutliche Rücksetzer kommen sollten, finde ich es eigentlich sogar ganz spannend. Und die Autobauer sind meiner Meinung nach, ich spreche jetzt mal eine Lanze, nicht so schlecht, wie sie gemacht werden, von wegen Tesla ist da irgendwie 3 Jahre voraus oder die Chinesen erobern die Welt. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass das so kommt. Aber
Werden wir
wir
auf
werden
jeden Fall
sehen.
mal weiter beobachten, genau. Ein ganz anderes Thema, das natürlich aktuell die Medien beherrscht, nicht nur die Finanzwelt. Viele fragen sich auch, ob Netflix jetzt wieder interessant sein könnte, denn es ist die Live-Adaption von One Piece rausgekommen. Meine Zuschauer wissen, ich selber bin ein sehr großer Fan. Mittlerweile begleitet mich One Piece seit 20 Jahren meines Lebens. Also ich habe damals direkt angefangen zu schauen, als ich im zarten Alter von, ja, 15 Jahren auf RTL 2 damals die Folgen angeschaut habe und
Ich
natürlich
kenne
habe
das,
ich
ich
eben,
kannte das gar nicht. Kein Witz, ich
ja,
kannte das nicht. Ich habe das nie
also es
geschaut.
ist
Ich war
nie,
eher jemand, der dir die Superstars geschaut hat, diese Fußballstars oder
das habe ich auch alles
Mila oder
angeguckt,
sowas hier, ne?
ja, und vor ziemlich genau 20 Jahren ist es in Deutschland dann eben erschienen und ich weiß noch genau, ab Folge 2 tatsächlich habe ich das erste Mal reingeschaut und es hat mich so gefesselt damals, dass ich nicht mehr aufgehört habe zu gucken. Auch aktuell gucke ich es weiterhin an. Ich bin auf dem aktuellsten Stand, aber so Crunchyroll-Abo und die ist dann noch im Vorfeld, die Manga-Kapitel. Also deswegen habe ich natürlich diesem Event extrem entgegengefiebert, war aber auch ja sehr skeptisch. Also ich habe große Angst davor gehabt, denn diejenigen, die so im Thema drin sind, wissen, Live-Adaption von Manga-Animes, das war eigentlich immer eine absolute Katastrophe.
Du kannst fast nur auf die Schnauze fallen, wenn du sowas versuchst zu verfilmen. Ne? Deswegen,
Vor allem.
das Einzige, was ich nämlich auch mitbekommen habe, Netflix hat krassen Bammel gehabt oder so alle. Kann das überhaupt gelingen, sowas zu verfilmen, weil die Erwartungen, ne, du stellst dir das dir ja alles irgendwie dann so vor und dann sieht es alles ganz anders aus und dann ist es so alles so ein bisschen farbenfroh gemacht und so, ne?
Vor
Aber
allem, wenn
ja.
man halt weiß, wie effektlastig One Piece ist, ja, also so als ganz kurzer Ding, um was es geht, also One Piece, das ist in einer Piratenwelt und in dieser Welt gibt's Teufelsfrüchte, das heißt, wenn eine Person diese Teufelsfrucht isst, bekommt sie eine ganz spezielle Kraft und das ist in Form von dem, also von der Hauptfigur, Monkey D. Ruffy, ist das die Gum-Gum-Frucht, wobei jetzt ich mir jetzt auch gar nicht spoilern zur Gum-Gum-Frucht, also von Anfang an hieß es, es ist die Gum-Gum-Frucht. Und dadurch kann er seine Haut oder seinen kompletten Körper in Gummi dehnen, also ganz lange Arme, Beine, sich als Ballon aufpusten. Und da könnt ihr euch natürlich schon vorstellen, was das für Effekte sein müssen, dass du so einen ganzen Körper so aufpumpen kannst, so Kanonenkugeln zurückfeuern kannst, weil auch so eine Szene halt in der Adaption vorgekommen ist. Und ich persönlich muss sagen, nicht nur ich habe es natürlich in 2 Tagen durchgeschaut. Ich habe mir auch wirklich sämtliche Rezessionen auch in Fanforen und so weiter durchgeschaut und wirklich der komplette Konsens ist, dass es sehr gelungen ist. Ich habe so oft gelesen, ich habe nichts erwartet und habe alles dafür bekommen und ich glaube, das fasst es auch ganz gut zusammen. Also die größte Angst war, dass es so ein Flop wird wie, ja, es gab mal so Dragon Ball einen Film, also das ist einer der schlechtesten Filme, die je produziert worden sind, also auch auf IMDb von dem Rating her und ich muss sagen, wirklich alle YouTube-Kanäle, alle großen, alle Fanforen auf Facebook oder wie sie alle heißen, habe ich mir angeschaut, wie so die Kommentare sind, auch im Freundeskreis, sehr viele, die One Piece schauen. Und man muss sagen, es ist ein wirklich extrem krasser Erfolg gewesen. Sie haben es super gut gemacht, sehr viel Liebe zum Detail. Eiichiro Oda war ja auch immer mit dabei. Die Produktion hat, wie man jetzt erfahren hat, 7 Jahre gedauert für die erste Staffel. Also man hat bereits 2016 mit der Produktion begonnen. Und ich hatte es ja im Vorfeld in einem Stream angekündigt. Die ein oder anderen Zuschauer wollten es mir nicht glauben, dass es die erfolgreichste Netflix-Produktion werden wird. Und es gibt jetzt die ersten Anhaltspunkte dafür. In 84 Ländern der Welt ist One Piece auf Platz Nummer 1 gekommen. Also ich bin mir so sicher wie das Amen in der Kirche, dass es eine weitere Staffel geben wird. Es war aber auch eine ihrer teuersten Produktionen überhaupt. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade jetzt, also in dieser Zeit, die Netflix-Abos spürbar nur durch diese Serie nach oben gegangen sind. Problem ist aber natürlich dann auch auf der anderen Seite, ihr habt selber gehört, viele haben es in einem Tag durchgeschaut, viele in 2. Man könnte theoretisch dann das Netflix-Abo wieder kündigen. Natürlich, der ein oder andere macht es nicht. Wie siehst du das jetzt aufgrund so als Trading-Idee? Ist ja eigentlich schon abgefahren oder sagst du, nee, da könnte viele rechnen vielleicht doch nicht, dass es so einen großen Anteil auf die Abos hat? Was sagst du jetzt so als aus Trading-Sicht da dazu?
Genau, also gestern hat man gesehen, dass die Aktie sich dann doch ganz gut gehalten hat. Ich hatte sogar dann gestern, weil sie vorbörslich im Minus war, mal einen kleinen Trade eröffnet und dann war die am Ende sogar gegen den Trend ins Plus gelaufen, 2,5% im Plus. Da lief das ganz gut, da habe ich nämlich auch diese ganzen Meldungen gesehen, habe gesehen, okay, die Aktie reagiert noch gar nicht drauf, probierst es mal und gestern hat es ganz gut geklappt und es gibt ja auch viel Gegenwind aktuell für die Streaming-Anbieter, weil ja dieser Autorenstreik immer noch läuft.
Ja, genau.
Warner Brothers hatte, glaube ich, zuletzt sogar die Prognose gesenkt, Warner Brothers Discovery, ne? Also insgesamt geht es der Streaming-Branche da gerade nicht so gut. Disney ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, ne? Die macht ja auch immer neue Tiefs, richtig brutal, wie die Aktie zersäbelt wird. Aber ja, ich erinnere mich noch, bei Stranger Things zum Beispiel war es schon so, dass allein diese Serie schon für deutlich mehr Neukunden oder Neuabos gesorgt hat und kann in dem Fall auch so sein. Nachteil, du hast gesagt, es sind nur 8 Folgen, also ist schon echt dünn. Ich weiß nicht, klar, die nächste Staffel wird kommen, aber wird wahrscheinlich dann nächstes Jahr erst kommen. Dann machen sie wahrscheinlich
Nee, das ist
jedes
auf keinen
Jahr eine
Fall.
Staffel.
Das schaffen sie
Ach
nicht von
so.
der Produktion her, weil eben
Okay,
auch
sogar
gerade
noch
die
länger.
Autorenstreiks sind. Also man ist sich sicher, frühestens 2025,
Okay,
also
krass.
wirklich allerfrühestens, weil man musste jetzt ja auch sogar ankündigen, dass Squid Game, die nächste Staffel, ich glaube auch erst 2025 tatsächlich rauskommt. Also
Ah,
ein
krass.
Squid Game ist ja jetzt schon, ich glaube, mindestens 2 Jahre her. Also eine neue Staffel von One Piece, das wird ja mindestens zwei, ich
Wird
würde sogar
dauern.
eher Richtung 3 Jahre rechnen, ja.
Ja, aber ich finde es trotzdem spannend, ne, weil es war ja auch damals so die Sache, ne? Ähnlich wie bei den Autobauern, ja, die werden hier, die Deutschen, die waren mal gut, die werden platt gemacht, ne? So war es ja bei Netflix eigentlich damals auch so. Jetzt kommen alle anderen, jetzt kommt Disney, jetzt kommt die, Netflix wird untergehen, ja, und jetzt sieht man, nee, Netflix geht nicht unter. Netflix macht meiner Meinung nach weiter den besten Content, hauen immer mal wieder komplett neue Serien raus, wie Wednesday, Stranger Things oder jetzt hier One Piece. Also die sind da schon weiter ganz gut am Start oder sowas wie Squid Games, was ja aus dem Nichts kam, ja.
Ja,
Also da haben sie
muss
schon ein
man halt
bisschen
so
was. Und ich werde auf jeden Fall One
machen.
Piece, werde ich mir auch anschauen jetzt. Ich habe leider noch, ich muss, ey, kennt ihr das? Man guckt so eine Serie und eigentlich ist die jetzt mittlerweile echt so abstrus und irgendwie schlecht geworden auch, aber jetzt muss ich sie trotzdem zu Ende schauen, nämlich
Ja.
Manifest, ne? Ich weiß nicht, wer das geschaut hat.
Nee,
Ach, ich will die gar nicht
tatsächlich.
mehr weitergucken, aber ich gucke
Aber
sie jetzt noch zu Ende.
man denkt, ja, dass man dann halt durchs Ende angucken will oder so.
Jetzt muss
Ja.
er es noch
Nee, ich
gucken.
habe auch
Genau.
bei
Aber ich werde
Netflix.
es mir auch dann bald anschauen.
Ja, ich habe
Genau.
auch zu Netflix gesagt, ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie untergehen werden, aber ich glaube halt einfach, dass die Wachstumsstory komplett am Ende ist. So, um das
Ja.
mal so auf auch Long-Term-Sicht zusammenzufassen. Ja, da kommen noch Einmaleffekte durch Account-Sharing und so mit dazu. Es ist aber relativ berechenbar. Ja, also diese früheren Wachstumsraten, die können sie halt einfach nicht mehr geben. Und es ist ein One-Trick-Pony einfach. Sie haben nur dieses Streaming, ja, das Gaming und so, was sie da jetzt machen wollen. Damit werden sie keinen
Bringt
Blumentopf
nächstes.
gewinnen, ja, im Gaming-Bereich. Gibt so viele Unternehmen, die sehr viel besser sind, deswegen.
Ja. Also sie
Naja.
bräuchten mittel- bis langfristig noch irgendwas anderes einfach, ne? Vielleicht hier mit
Ja.
der Apple Vision Pro oder irgendwelche neuen Virtual Reality Geschichten. Ich meine, das Management ist schon gut. Sie haben sich mehrfach angepasst. Ich habe es gesagt. Aber du hast recht, ne? Nur mit diesem reinen Streaming. Klar, du kannst immer noch Preise erhöhen, aber ja, der Markt ist da irgendwie echt gesättigt, hat
Die
man das
Story ist
Gefühl.
da für mich halt vorbei, also aus Wachstumsperspektive. Sie werden auf diesem hohen Niveau, wenn sie ihre Arbeit so fortführen, bleiben. Aber ich meine, das ist ja nicht mein Aktionärsziel, dass mein Unternehmen auf einem hohen Niveau bleibt, sondern es muss ja auch mal wieder spürbar dann weiter wachsen. Ja, und es ist
Ja.
extrem investitionsaufwendig. Das Geschäftsmodell Streaming ist Netflix-Kunde, ja, Aktionär, nein. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, es hat auch ein Zuschauer bei mir zu VW geschrieben, also einen VW hast du in der Garage, aber nicht im Depot. Ja, das passt, glaube
Ja.
ich, ganz gut so, ja, weil die Qualität unbestritten gut ist, also gerade so Preis-Leistung, sowohl bei Netflix als eben auch VW dann, ja, deswegen. Genau. So, du hast aber jetzt mal ein paar Aktien heute mitgebracht. Wir haben ja das letzte Mal, habe ich ja mal drei Aktien präsentiert, die auf meiner Watchliste sind. Heute möchtest du mal über zwei, drei Long-Ideen von dir sprechen.
Genau.
Genau, dann schieß mal los, was du da heute
Ich habe ja,
mitgebracht hast.
genau, ich habe ja, wir haben es letztes Mal ja gesagt, ich bin ja, will ja so ein bisschen noch mein US-Depot mit Fokus auf Dividenden erweitern, ausbauen. Ich habe da schon so ein paar Kandidaten. Vielleicht kann ich ja mal ganz kurz schon mal sagen, was ich damit, dass man so ein bisschen bekannt ist, was ich da so drinne habe. Es ist, ja, wie gesagt, mein Fokus lag eher im Tech-Bereich auch und Dividenden eher Europa. Aber ich habe da solche Perlen drinne wie Cisco, Johnson & Johnson, Mastercard, McDonald's, Nike, Pepsi, Walt Disney,
Solche
jetzt
Perlen.
Yum Brands habe ich noch drinne. Die läuft auch ganz gut.
Ja.
Ja, und ich muss auch im anderen Depot habe ich auch noch eins, also BlackRock habe ich noch, genau. Aber es ist noch Luft. Wir haben ja schon mal John Deere gesprochen, ne, dass das
Ja.
eigentlich ganz spannend ist. Und ich überlege mir jetzt auch, ich habe schon in meinem anderen Depot die Deutsche Post so als Logistiker und man kriegt es ja mit, aktuell läuft die Logistik nicht mehr ganz so gut. Nach dem Boom kommt jetzt so ein bisschen das böse Erwachen. Aber bei Zyklikern macht es ja schon auf jeden Fall Sinn, immer mal in den Rücksetzern, ähnlich wie bei Autos. Ja, man soll nicht am Top von der Zyklik bei ganz niedrigen KGVs kaufen, sondern dann irgendwann, wenn es schlecht läuft, ne, wenn man
Man
so
die gar
auf
keine
dem Weg nach
haben.
unten ist, dann kaufen. Und bei UPS gibt es dieses Jahr auch deutliche Rückgänge beim Umsatz und beim Gewinn. Sie zahlen trotzdem eigentlich eine ganz schöne Dividende, haben, glaube ich, auch ganz gute Margen. Ja, was hältst du von dem Unternehmen? Ist das eine gute Idee oder soll ich bei der Deutschen Post bleiben?
Was bei UPS aber auch ähnlich das Problem wie bei der Post eben ist, ja, ist Amazon tatsächlich. Sie mausern sich zum größten Logistikkonzern. Also sie mausern, sie sind es noch nicht, aber vor allem in den USA ist das auch spürbar eben geworden. Und ich finde auch mittlerweile in Deutschland, wenn ich bei Amazon mittlerweile bestelle, ein Großteil meiner Pakete kommt mittlerweile von
Ja,
Amazon direkt an. Das ist
das stimmt.
mittlerweile wirklich spürbar geworden, auch auf den Autobahnen. Man sieht sehr viele Amazon Prime Transporter rumfahren. Und da muss man einfach sagen, das ist ein Thema, welches man sich anschauen muss. Denn mit dem herkömmlichen Briefgeschäft, ja, da gewinnst du kaum noch einen Blumentopf. Mittlerweile ist ja
Das
alles
wollen sie ja für
digital.
die Post ja sogar abgeben und so, ne? Ja,
Genau, und das
das
ist eben auch so bei der Post das Ding. Also auf der einen Seite das herkömmliche Briefgeschäft wird immer uninteressanter und auf der anderen Seite das wichtige Paketegeschäft. Auch in Deutschland gibt es einige Konkurrenten. Ja, natürlich, da wird sich immer drüber lustig gemacht. Also die Zustellungsqualität ist meines Erachtens auch bei der Post schon am höchsten, ja, weil die eben auch das Fachpersonal haben. Das merkt man schon bei manchen,
ja.
die können nicht mal Deutsch oder schreiben Sachen. Ja, hab ihr Paket beim Nachbarn auf den Balkon geworfen oder solche Späße. Ja, da gibt es ja immer wieder
Ja,
so
das ist bei
lustige.
Amazon ist das auch krass, ne? Also, das ist
Ja,
schon heftig, was
deswegen,
da.
es ist ein ultra schwieriger Sektor. Und ich sag mal so, ich selber habe eine große Amazon-Position. Ich würde mir selber nie so einen Logistikdienstleister ins
Okay.
Depot legen, auch aufgrund dessen. Wenn ich keinen habe, kann es aber natürlich, es ist ein super zukunftsträchtiges Geschäftsmodell. Die Frage ist natürlich nur, wird es in einigen Jahren hier auch mal einen großen Shift hin zu Drohnen oder so geben? Das könnte natürlich mal so ein Thema sein, dass also gerade Sachen, die im nahen Umfeld sind, durch Drohnen ausgeliefert werden. Ist aber natürlich auch Luft, ja, Luftraum ist natürlich nochmal ein ganz eigenes Thema, inwiefern das eine Rolle spielen wird. Und in den USA gibt es ja einige große Zulieferer. Aber ich finde, sie sind gerade wirklich auf einem interessanten Niveau aktuell. Ja, also die meisten von ihnen hatten ja gerade so auch im letzten Jahr schwierige Zeiten. Also wenn man da mit dem Gedanken gespielt hat, viele zahlen nämlich auch schöne Dividendenrenditen. Aber ich muss sagen, es gibt für mich vom Geschäftsmodell her deutlich attraktivere Bereiche. Ja, vor allem weil Amazon da, also das ist jetzt wirklich auch ein Segment, da kann man nicht sagen, ja, da guckt man mal, was Amazon macht oder so. Die haben in kaum eines ihrer Segmente so viel Geld reingesteckt in den letzten Jahren, wie eben in die Logistik, in die Infrastruktur. Und das bekommen dann eben auch solche Unternehmen wie UPS dann zu spüren. Deswegen wäre ich da wirklich vorsichtig, denn auch da muss man auf lange Sicht hingesehen sehen, wenn ich Dividenden kassieren will, die Ergebnisse müssen ja weiter steigen irgendwann. Ja, das nützt mir nichts, weil viele sagen dann immer, wenn, also das höre ich eben ganz oft, wenn ich dann sage, ich glaube da nicht so an die Zukunft des Geschäfts, sondern sagen, ja, aber das wirst du doch immer brauchen, Pakete müssen immer ausgeliefert. Ja, UPS, das ist ein Unternehmen, das wird es auch in 20 Jahren noch geben, definitiv, aber können sie die Dividende halten und immer weiter anheben?
Ja.
Und da ist für mich ein großes Fragezeichen dann einfach mit dabei. Da gibt es für mich Geschäftsmodelle, die deutlich besser von der Berechenbarkeit her einfach sind, ja, und auch mal antizyklisch gute Chancen bieten können. Deswegen für mich ein Unternehmen, welches ich mir vermutlich nicht so ins Dividendendepot legen
Okay,
würde.
ja dann, ja gut, wir hatten ja auch noch die eine Sache, ne? Den Mitarbeitern geht es auf jeden Fall ganz gut bei UPS. Hat man ja, glaube ich, mal drüber gesprochen, dass sie irgendwie jetzt 170, 180.000 Dollar im Jahr dort verdienen oder so. Die hatten ja gestreikt, das ist ja Wahnsinn. Also
Ja.
mal sehen, ob sie die Kosten überhaupt dann
Ist
weitergeben
aber auch für die
können.
Aktionäre wieder eine schlechte Nachricht, ja, wenn die Mitarbeiter zu viel verdienen, sozusagen. Natürlich für die Mitarbeiter ist es schön und gut, ja, aber deswegen, es ist ein Geschäftsmodell, wo viel los ist immer, ja. Da musst du immer Spritkosten bedenken, hohe Mitarbeiterkosten, Streiks und eben starke Konkurrenz. Es ist ultra schwierig, ja. Deswegen bin ich dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber, auf jeden
Ja,
Fall.
da haben wir vielleicht nochmal hier ein anderes Unternehmen, was vielleicht auch planbare Umsätze und Dividenden hat und sogar als The Monthly Dividend Company genannt wird oder nennt sich, glaube ich, sogar selbst so Realty Income. Das ist ja, glaube ich, so ein Unternehmen, was so mit am beliebtesten ist, auch bei deutschen Privatanlegern, aus der Tatsache heraus, dass man einfach jeden Monat eine Zinszahlung, eine Dividende bekommt, ja, was. Ich meine, was nur psychologisch meiner Meinung nach halt irgendwie ein Vorteil ist, sag mal, wenn du das pro Quartal bekommst, ist das eigentlich fast dasselbe. Du hast zwar vielleicht einen minimal kleineren Zinseszinseffekt, aber Ich gehe nicht davon aus, dass das bei so vielen Leuten dann so eine ganz große Auswirkung hat, außer man hat natürlich da eine Million drin stecken. Dann macht es ein bisschen was aus. Ist ja auch jetzt, ich habe es nämlich gestern gelesen, ich habe mir das noch nie genauer angeschaut, weil ich es auch immer gar nicht so spannend fand, ne? Immer da irgendwie ist es für mich so eine kleine Falle fast schon, ne? Nur weil es monatlich zahlt, kauft's jeder. Ich habe da nicht so den Sinn drin verstanden. Aber jetzt sind sie eben doch deutlich zurückgekommen, wahrscheinlich ja auch wegen den hohen Zinsen, die sie haben. Sie haben eine Verschuldung. Dann gibt es ja auch Probleme im Retail-Sektor. Sind ja unter anderem Vermieter von, ich glaube, größtenteils Retail. Da sind dann Restaurants drin, Fastfood-Ketten, Apotheken und so weiter. Machen ein bisschen was auch mit Industrie- und Büroimmobilien. Und ja, die Aktie sieht gar nicht so gut aus auf dem neuen Tief. Du hast sie, glaube ich, schon mal angeschaut. Ich glaube, sie haben so eine Dividendenrendite von um die 3% immer oder sowas, oder? Also gar nicht, auch nicht so riesig.
Die zahlen deutlich mehr
Ach doch,
Dividendenrendite.
war
Und
zahlt
ich
doch mehr. Ich dachte irgendwie, ich habe es gar nicht
sind
mehr.
bei
Ich gucke.
5,6%, 5,5, 5,6%
Ah.
tatsächlich. Das als Monatszahler.
Da
Deswegen
war das
sind
damals noch, als der Kurs viel höher stand, wahrscheinlich. Da war es
sie
so viel. Ich habe länger
auch
gar nicht.
so beliebt bei vielen, ja. Und
Ah ja,
Fun Fact
5%, stimmt.
zur Monthly Dividend Company kann ich dir sagen, das ist tatsächlich sogar markenrechtlich geschützt. Also nur sie dürfen sich so nennen, ja.
Okay.
Warum sind sie so beliebt? Ich habe mir REIT Income schon öfters angeschaut, habe sie auch bei mir auf dem Kanal schon analysiert. REITs muss man ja unter ganz anderen Gesichtspunkten anschauen wie Aktien. Also bitte niemals einen REIT mit einem KGV oder so bewerten. Das habe ich nämlich öfters mal in meinem Video gelesen und gesagt, die haben KGV von 40, 50. Das ist der absolut falsche Ansatz. Ja, also die haben KGV aktuell 46, aber das kannst du bei REITs komplett vergessen. Du musst dir immer
Okay.
so vorstellen, bei Immobilienunternehmen, beim Net Income, da fängt bei denen ja quasi die Bilanz erst zu sagen an. Da kommen ja Depreciation, Amortization, also sprich die Abschreibung auf Gebäude und so. Und du musst dir natürlich vorstellen, bei einem Immobilienunternehmen sind die natürlich nicht ganz unrelevant. Ja, diese Abschreibung, Amortisierung und was dann sonst noch so alles mit dazu kommt, die Mietentwicklung. Deswegen bei den REITs muss man immer auf die Funds from Operations und auf die Adjusted Funds from Operations schauen. Also die Funds from Operations, das könnte man so ein bisschen mit dem Free Cashflow gleichsetzen bei den Unternehmen, denn danach richtet sich auch in der Regel die Ausschüttung von den Unternehmen. Und dann gibt es aber eben noch weitere Sachen, die mit dazu zählen. Deswegen Adjusted Funds from Operations muss man sich dann auch noch mit anschauen. Da ist dann auch noch so eine Mietentwicklung mit dabei und verschiedene andere Parameter. Da bist du dann so auf dem richtigen Stand. Bei Realty Income ist es so, sie sind einer der beständigsten REITs überhaupt. Sie sind einer der ganz wenigen, die ein Dividendenaristokrat tatsächlich sind. Und ihr müsst euch ja natürlich vorstellen, wir hatten ja zwischen 2007 und 2009 die große Immobilienkrise. Die haben sie ohne Volatilität quasi so, was ihre Bewertungskennzahlen angeht, überstanden und die Dividende weiter angehoben. Also das sind schon wirklich absolute Qualitätsmerkmale. Und wir hatten ja auch die Dotcom-Bubble noch in den letzten, also eben Dividendenaristokrat. Ich glaube, sie sind aktuell so bei 28 Jahren in Folge Anhebung, also auch die Dotcom-Bubble war dann mit dabei. Die haben schon wirklich einiges gesehen. Ja, sie sind im Retail-Bereich, aber in einem ganz ausgewählten Sektor. Also sie haben, wie ich finde, eines der stärksten Managements überhaupt im REIT-Sektor. Ihre größten Anteilseigner, an der Anteilseigner ist falsch ausgedrückt, also ihre größten Kunden sind Dollar General, Walgreens, 7-Eleven, FedEx, wenn wir wieder bei den Zulieferern sind, aber auch in Europa zum Beispiel Sainsbury's. Diejenigen, die schon mal im Vereinigten Königreich waren, haben vielleicht auch schon mal
Ja,
Sainsbury's
kennt man.
gehört. CVS, Walmart, Tractor Supply, Red Lobster ist mit dabei. Also die sind wirklich sehr breit aufgestellt. Aber was mir wirklich so gut gefällt bei ihnen, sie haben einen wirklich ganz genauen Plan. Sie haben da auch immer eine genaue Auflistung in ihrer Investor Presentation drin. Von den US-Retailern von 176 Bankrotts, die es in den letzten Jahren gegeben hat, 2018, haben 130 von denen ganz genaue Parameter aufgewiesen in Geschäftsbereichen, in denen sie zum Beispiel tätig waren, in die Realty Income speziell nicht gehen möchte, gerade in ganz bestimmte Bereiche im Klamottensektor, also gerade so Mittelpreisding. Das haben wir, sehen wir uns bei uns in Deutschland, das ist ja bestes Beispiel, Kaufhof Karstadt. Die sind ja preislich gesehen bei den Klamotten Genau im Mittelfeld. Die sind nicht super billig, die sind aber auch
Ja.
nicht Louis Vuitton ähnliches. Und die Leute wollen eben entweder ganz günstig haben oder ganz teuer haben. Die wollen nicht so diese mittlere Preisschiene dann haben. Also das ist zum Beispiel ein Thema, in das Realty Income dann nicht reingeht oder auch im
Okay.
Dinnerbereich. In ganz bestimmten Bereichen sind die dann nicht drin. Ansonsten, das Unternehmen steht gut da. Sie haben langfristige Mietlaufzeiten. Also so im Durchschnitt sind sie so bei fast 10 Jahren, habe ich jetzt zuletzt gelesen. Sie haben außerdem auch eine sehr hohe Auslastung, 99% zum aktuellen Zeitpunkt.
Ach, zum
Also
Glück.
sind quasi also voll vergeben bei ihren eigenen Immobilien. Sie bringen eine wahnsinnig starke Erfahrung mit. Also mehrere Jahrzehnte hinweg haben sie einen guten Job geleistet. Und sie haben jetzt vor kurzem auch angekündigt, dass sie ins Bellagio in Las Vegas investiert haben. Ich glaube, fast 1 Milliarde
Oh.
Dollar belaufen sich hier die
Was?
Investitionen. Und auch zuletzt ist das Portfolio deutlich angewachsen wieder von den Werten her. Also die operativen Ergebnisse haben sich stark entwickelt bei dem Unternehmen. Es sieht alles gut aus, die Verschuldung aktuell. Also man, vor allem bei den REITs, muss man immer auf Net Debt in Form, also in Verhältnis zum adjustierten EBITDA schauen. Da sind sie aktuell so bei 5,3x. Das ist für einen REIT völlig in einem normalen Verhältnis. Price to Funds from Operation, also so, sind so aktuell so bei 14 ungefähr. Die Zahlen an sich, die sehen alle wirklich gut aus. Also ich finde, Realty Income ist aktuell einer der interessantesten REITs am Markt, weil sie eine wahnsinnig hohe Qualität haben und gerade eben auch, ja, für ihre Verhältnisse doch deutlich unter Druck geraten sind. Ja, wofür
Ja,
es.
aber hast du eine Idee, wieso die Aktie jetzt dann so stark unter Druck gekommen ist?
Ja,
Wahrscheinlich wegen den Zinsen.
das liegt am aktuellen Umfeld, ja. Also man muss natürlich ganz klar sehen, hohe Zinsniveaus, das ist für so einen Bereich natürlich immer schlecht, ja. Aber ein Unternehmen wie Realty Income nutzt eben solche Phasen dann auch, um dann hier vielleicht wieder interessante Objekte zu generieren. Aber natürlich, wenn du jetzt aktuell Kredite aufnehmen willst, das ist natürlich eine ganz andere Phase wie zu einer Nullzinsphase. Wenn du da Kredite aufnehmen kannst, da hast du sehr viel schneller profitable Objekte dann in deinem Portfolio als jetzt dann eben zu den aktuellen Zeitraum. Aber sie haben noch relativ lange Laufzeiten bei den Krediten aktuell. Also das sieht alles wirklich ganz gut aus bei der Firma. Auch die Ergebnisentwicklung habe ich mir angeschaut. Das passt für mich alles soweit. Also, dass ich immer noch der
Hast du
Meinung.
noch einen Überblick? Die ist denn, wie heißt das? Die Rente ist sicher. Ist denn die Dividende sicher noch? Auch wenn es noch mal eine, ich sag mal, eine schwierigere Phase gibt oder wenn die Zinsen länger jetzt hoch bleiben, sie müssen sich ja auch wahrscheinlich immer refinanzieren, dann steigen die Finanzierungskosten. Haben die dort noch Luft
Geben
da? Hast du das
natürlich
im
dann auch
Blick?
immer neue Aktien dann aus. Das ist bei REITs, das ist tatsächlich nichts Außergewöhnliches. Viele sagen ja immer, oh, ich will keine Unternehmen, die immer wieder verwässern. Das ist aber bei REITs ein Teil des Geschäftsmodells. Du gibst neue Aktien aus, weil du der Meinung
Okay.
bist, du kannst durch diese Verwässerung trotzdem einen größeren Mehrwert an die Aktionäre schaffen, weil du das Geld dann eben nutzt für wieder
Okay.
neue Objekte und so. Ja,
Ah,
also
okay.
bei REITs muss man wirklich ganz andere Parameter ansetzen. Also fast jeder REIT, den es am Markt gibt, gibt immer wieder neue Aktien aus. Also da ist es nicht der Fall, dass regelmäßig neue Aktien zurückgekauft werden, weil sie eben mit dem Geld wieder neue Objekte kaufen werden.
Okay.
Natürlich, jetzt zu sagen, es könnte der Dividende nichts passieren, das wäre absolut blauäugig und ein falsches Vorgehen, gar keine Frage, ja. Aber wie gesagt, man muss da natürlich auch so ein bisschen dem Management vertrauen und das haben sie, also von meiner Seite aus haben sie das Vertrauen auf jeden Fall, wenn man die Historie mit bedenkt bei dem Unternehmen. Und von daher muss ich einfach sagen, für mich einer der stärksten REITs, die es am Markt
Okay.
gibt und einer der interessantesten. Und wenn man mit dem Gedanken gespielt hat, sowieso in den Sektor mal einen Fuß zu wagen, also Realty Income ist für mich eine der Unternehmen, die man sich definitiv anschauen sollte. Zum Beispiel auch zusammen mit WP Carey oder einer Stack Industrial, VC ist zum Beispiel auch noch so ein Unternehmen oder VC, je nachdem, wie man es ausspricht.
Können wir ja mal vielleicht sogar hier irgendwann so eine kleine Read-Special-Folge machen, weil das ist echt. Kenne ich mich gar nicht so gut mit aus, aber ich habe nur jetzt gerade gesehen, so die Kursentwicklung. Wir sind an einem, boah, was ist das mittlerweile hier? Mehrjahrestief auf jeden Fall. Wir waren im Hoch mal bei 75 Dollar, jetzt bei 55 Dollar rum. Also die schwankt ja auch gar nicht so krass. Ne? Das ist ja bei REITs dann auch normal, aber Auf dem Level überlege ich mir jetzt wirklich, da mal eine erste Position sogar reinzulegen und dann, wie gesagt, die 5, x Prozent Dividendenrendite zu kassieren. Ich hatte es mit den 3 übrigens verwechselt. Das waren 3 Dollar pro Aktie war das
Ja,
dann
genau,
aufs
drei
Jahr
Dollar pro
gespannt.
Aktie, ja,
Das war das,
genau.
genau. Das Ding, das habe ich vorhin mal durchgehen.
Wenn man sich den langfristigen Chart anschaut, also der ist trotzdem hervorragend von dem, und also da sieht man auch, was das für ein
Ja.
Qualitätsunternehmen einfach ist, ja. Also sie haben auch selber in
Genau.
der Investor Presentation rausgehoben, dass sie sogar langfristig den S&P 500 outperformen konnten. Also wir haben hier wirklich ein Unternehmen, also eben, da muss man halt einfach so ein bisschen auf das Management dann vertrauen. Und ich muss einfach sagen, mir gefällt die Strategie, die sie fahren, mir gefällt ihr Portfolio, das sie haben. Sie sind auch nicht abhängig von Einzelnen. Das ist auch das Problem, dass viele REITs haben, dass sie von einem einzigen sehr stark abhängig sind. Also der größte ist Dollar General mit, ich glaube, 3,8% Anteil des Portfolios. Das ist nicht wenig, ja, aber Dollar General ist auch ein Unternehmen, denen geht's gut soweit, ja. Also das ist nicht so, dass das komplette
Aber waren
Geschäftsgebiet.
auch hier mit den Langfingern beschäftigt wahrscheinlich, oder? Hatten wir doch das Thema. Das war jetzt auch noch so eine
Teilweise,
Frage.
ja.
Hat Realty Income auch ein Problem mit Diebstahl und so weiter? Aber ich sag mal, Restaurants und so weiter ja eher weniger.
Ja,
Lebensmittel auch nicht ganz so schlimm, hatten wir ja gesagt.
aber weißt du, aber das ist ja aufgrund, weil sie sind ja der Vermieter, also den Vermietern interessiert es halt nicht. Der sagt nicht, oh, okay, du hast viel Diebstahl, da lasse ich dir jetzt mal 10% der Miete. Das ist halt nicht der Fall,
Das
ja.
nicht, aber solange, man muss ja gucken, dass die noch solvent bleiben. Wenn sie irgendwann kein Geld mehr haben, die
Ja.
Miete zu zahlen, wird es halt auch blöd. Deswegen, aber ja. Ich
Genau,
finde es auf
ja.
jeden Fall doch jetzt echt langsam spannend, muss ich sagen. Man könnte natürlich jetzt so aus Timing-Gesichtspunkten mal schauen, ob das Tief von 2022 hält. Das müsste so, ich gucke gerade mal, das waren, ja, das ist genau jetzt getestet worden gestern. Also, wer noch nicht investiert ist, mit etwas Glück gibt es vielleicht jetzt nochmal, immer, das ist ja immer so, wenn dann so Verlaufstiefs unterschritten werden, kommt meistens nochmal Druck drauf, weil dann Stop-Loss ausgelöst werden und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie krass es bei so REIT-Aktien ist, aber könnte man jetzt vielleicht nochmal drauf spekulieren, dass vielleicht nochmal ein paar Prozent runtergeht, dann noch günstiger einzusteigen, ne? Denn
Ja, ich habe
du
mir
hast ja
auch
gesagt,
Kredite
operativ
angeschaut, die
sieht es ganz gut aus.
refinanziert werden müssen. Das ist auch immer ein Thema bei den REITs. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, oh, stehen da große Refinanzierungen an? Also auch das ist alles völlig im Rahmen zum aktuellen Zeitpunkt. Also ich habe jetzt keine wirklich so schlechten Nachrichten gefunden, bei denen ich jetzt sage, und wie gesagt, man muss sich auch immer den ganzen Markt anschauen. REITs sind allgemein wirklich sehr schwach gelaufen, einfach in diesem Jahr aufgrund des hohen Zinsumfeldes, was auch nachvollziehbar ist. Aber das wäre jetzt halt wirklich so ein antizyklischer Einstieg dann in den Sektor, bei dem ich sage, ja, das könnte interessant sein, genau. Und du
Okay,
hattest
ja,
noch ein
also du hast
drittes.
mich, glaube ich, von UPS weggebracht hin zu Realty Income, ja, muss ich mal
Aber du hattest ja
nachher.
noch ein drittes Unternehmen, das du aktuell interessant findest. Das wollten wir noch kurz nehmen. Vielleicht, welches Unternehmen war denn das? Dann sage ich dazu noch schnell was.
Ja, ich hatte jetzt noch, ja, es ging noch um Medtronic, ich hatte mich nur noch mal aufgeschrieben, weil es ein
Ja.
spannendes Medizintechnikunternehmen ist. Da hast du aber auch gerade im Vorgespräch schon mal gesagt, weil ich habe es noch nie genauer angeschaut, dass es da so eine kleine Falle gibt, wenn man
Genau,
zumindest
ja.
auf die Dividende spitz ist.
Ja, also an sich Medtronic ist ein Unternehmen, das mir sehr gut gefällt vom Geschäftsmodell her. Sie sind in einigen Bereichen die weltweite Nummer eins. Es ist eines der größten Medizintechnikunternehmen der Welt, auch eines der breit diversifiziertesten. Aber jetzt kommt das große Aber. Sie sind nämlich auch, sie haben eine unfassbar lange Dividendenhistorie. Die kommt auch noch mit
Ja.
dazu. Ich mache es mal schnell auf im Hintergrund, damit ich euch die genaue Jahresanzahl sagen kann. Ich meine, dass sie sogar bei weit über 30 Jahren sind. 46 Jahre in Folge haben sie ihre Dividende ohne Unterbrechung angehoben. In den letzten 10 Jahren
Was?
durchschnittlich um 10% gewachsen. Aber jetzt kommt das große Aber. Medtronic hat seinen Firmensitz nämlich in Irland. Und das ist für uns in Deutschland ein ganz, ganz großes Problem. Warum? Von der Dividende, die Medtronic ausschüttet, werden aufgrund der Quellsteuerthematik und unserer Steuerthematik über 51% eingezogen, sozusagen. Warum ist es so? Eigentlich ist für uns in Deutschland Irland ein ganz interessantes Land, denn eigentlich müssten wir in Irland keine Quellensteuer bezahlen. Da fragen Sie sich manche, oh, wie kann denn das jetzt sein? Ja, da gibt es aber ein großes Problem. Unsere Banken in Deutschland, die weigern sich in Irland zu sagen, dass unser Sitz hier quasi in Deutschland ist. Die haben da einfach keine Lust drauf. Das interessiert die
Okay.
nicht. Also so, ja, so könnte man es überspitzt eben zusammenfassen. Und da es aber eben theoretisch für uns in Deutschland keine Quellensteuer gibt, kann man diese 25% Quellensteuer auch nicht anrechnen lassen, wie es ja eben bei manchen
Okay.
Ländern der Fall ist. Du zahlst Quellensteuer, das ist dann aber anrechenbar auf die Steuer, also ebenso durch zum Beispiel Doppelbesteuerungsabkommen. Und daher kann man diese 25% sich auch nicht irgendwie einfordern oder über ein Formular wiederholen lassen. Deswegen werden dir bei einer Medtronic-Dividende über 51% der Dividende
Das ist
einbehalten. Also
gut.
das ist auch für viele in Deutschland immer wieder ein großer Schock gewesen, wenn sie die Dividende gesehen haben, weil sie haben halt damit gerechnet, weil die Dividende ist ordentlich aktuell so bei deutlich über 3%,
Ja,
ja.
3%, deswegen, das fand ich spannend,
Ja, und dann
deswegen.
kommt eben der große Schock, dass über 51% einbehalten werden. Und du musst es natürlich dann auch unter dem Gesichtspunkt sehen, das ist ein riesiger Wertverlust, den du Jahr für Jahr hast,
Ja.
den du zusätzlich ja dann auch an Kursperformance herausholen musst. Und daher würde ich einfach sagen, wäre ich extrem vorsichtig. Wenn man in dem Bereich sich Aktien anschauen möchte, wäre Stryker zum Beispiel eine meiner Go-To-Aktien. Aber Stryker ist, meine ich, auch in diesem Jahr ultra gut gelaufen. Ich weiß nicht, ob es jetzt in den letzten Wochen nochmal signifikant zurückgekommen ist, aber Stryker ist auch ein Unternehmen, das wahnsinnig hohe Bewertungskennzahlen immer wieder
Ja.
aufruft. Und also die haben aktuell KGV von 40, sehe ich gerade, und halt auch eine Dividendenrendite nur von 1. Also das ist ein super starkes Unternehmen, aber auf dem aktuellen Niveau auch wirklich sehr hoch gepriced dann einfach. Das heißt, sagen wir, der Medtronic finde ich ein super Unternehmen, aber für uns in Deutschland leider extrem unattraktiv aufgrund des
Also von
Steuersitzes.
3% Dividende runter auf 1,5%, nee, das ist
Ja,
dann,
und es wird
da
dir ja
gibt's
trotzdem
vielleicht
abgezogen und
Unternehmen,
das
die
ist
echt
ja das große
spannender sind.
Problem, ne? Also die 3% werden ja quasi, ne, runden wir es mal auf 3%, die werden dann ja abgezogen vom Kurs, also am Dividendentag, aber du erhältst nur 1,5%, ja, und das ist eben das große Problem an der Geschichte, ja, also du hast dann
Das
einen
knallt dann
Riesenwert,
richtig rein, genau, nee,
den
das ist.
du sehr voraussichtlich nicht wieder einholen kannst, ja, deswegen, ja, mein Tipp, wirklich ganz genau hinschauen, ob man Unternehmen aus Irland bei sich im Depot hat, gerade wenn sie die
Das,
große
ja, ich habe
Dividendenzahler
gar
sind.
keine, deswegen machen wir das gar, das war mir echt gar nicht so bewusst. Ja,
Ja.
Wahnsinn. Okay, dann habe ich aber auf jeden Fall mit Realty Income auf jeden Fall mal eine Aktie. Und John Deere hat mir ja gesagt, finde ich auch echt spannend. Vielleicht lege ich mir mal da so kleine erste Positionen rein und mal schauen, wie die Börsen sich in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln. Wir haben ja den September vor uns. Wenn ich hast du es gestern gesehen, vielleicht kurz zum Abschluss. Goldman Sachs hat jetzt für die nächsten 12 Monate gesagt, das Rezessionsrisiko in den USA fällt von 20 auf 15%. Ja, es gibt ja einige Treiber, die dafür sorgen, wie ich glaube, Lohnwachstum war das unter anderem, ja, und der nachlassende Druck von der Notenbank und noch einige weitere. Also da sieht's ganz gut aus, obwohl es ja auf der anderen Seite jetzt auch einige eher ja gedämpfte Ausblicke gab, aber schauen wir mal. Na, wir hatten ja eigentlich jetzt auch noch vor, so ein paar von dir Trading-Ideen vorzustellen. Ich glaube, wir verschieben
Die
es aufs nächste
packen
Mal.
wir
Das
dann
wird
in die
super.
nächste Folge mit rein. Ich habe mich mal als Trader versucht. Nee, nicht so ganz. Also ihr wisst, ich selber trade nicht. Aber in der nächsten Folge bringe ich mal drei Trading-Ideen mit, die ich jetzt so als langfristig orientierter Anleger, bei denen ich jetzt sage, ja, das könnte jetzt so kurzfristig ein ganz interessantes Szenario sein. Und die möchte ich natürlich dann mal an den Experten weitergeben, was er davon
Bin
hält,
ich
damit ich ihn
gespannt.
noch mal schön blamieren kann. Genauso wie mit den Long-Ideen dann, die Trader immer vorschlagen. Nee, ich bin gespannt, was der Michael dann zu meinen Ideen dann sagt. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal was, was wir in die nächste Folge mit reinpacken.
Ja,
Dann würde ich sagen,
top.
es ist heute sehr lange gegangen wieder, hat sehr viel Spaß gemacht und denkt dran, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert, bewertet, teilt es euren Freunden mit und wir sehen uns dann zur Samstagsfolge in alter Frische wieder. Dann
Macht's
mach's gut.
gut, danke
Ciao,
euch
ciao.
und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.